So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold.
Liebe Freunde der rheinischen Muttersprache, hier ist wieder der Jörg Mannhold vom Generalanzeiger. Und wir haben heute in unserem Podcast eine Sonderausgabe. Wir haben nämlich unser Mikro geschnappt und sind nach draußen gegangen und haben einen ganz besonderen Fachmann aufgesucht für den rheinischen Dialekt, und zwar Dr. Georg Cornelissen. Mit ihm haben wir ein Interview geführt, das dauert ungefähr eine knappe Stunde, und er hat uns erzählt über ein ganz besonderes, interessantes Projekt, das er jetzt kürzlich durchgeführt hat, und er hat uns seine Ergebnisse vorgestellt. Ich wünsche viel Spaß.
Ja, wir sind heute mit unserem Podcast So geht Rheinisch zu Gast bei der Sprachabteilung des Landschaftsverbandes Rheinland, und wir haben den Chef der Sprachabteilung, Dr. Georg Cornelissen. Der hat eine interessante Untersuchung vorgenommen, Menschen befragt zu bestimmten Dialektphänomenen. Und das war in Wachtberg-Werthofen, ist aber von der Aussagekraft übertragbar auf das gesamte Gebiet des ripuarischen Sprachraums. Und insofern sind wir gespannt, was Sie uns zu erzählen haben. Ja. Herzlich willkommen.
Dankeschön, Dankeschön. Was habe ich zu erzählen? Ja, Werthofen ist ein Dorf mit einem eigenen Dialekt. Ich war neulich mal da, in der Corona-Zeit bin ich eigentlich selten draußen, war da und habe mit einigen Menschen über ihren Dialekt gesprochen, und die große Überraschung kam gleich am Anfang. Man legte in Werthofen keinen großen Wert darauf, dass man sehr anders sprach als im benachbarten Berkum oder im benachbarten Oedingen. Also diese zwischenörtlichen Differenzen, die anderswo das Allerwichtigste sind, die sprechen ganz anders als wir. Das spielte in Werthofen keine Rolle. War eine richtige Überraschung.
Das heißt, Sie haben eine andere Mentalität als die anderen Dialektsprecher, oder wie kann man das verstehen?
Ja, also dem müsste man eigentlich nachgehen. Wie kann das? Also vielleicht müsste man dann fragen, wie stehen Sie überhaupt zu Berkum? Also so, denn die Sprache ist ja oft nur ein Signal für Allgemeines, und man projiziert in Sprache ja alles Mögliche rein, was da gar nicht hingehört, aber man vermischt Sprache und Welt, und das tut man in Werthofen vielleicht nicht. Ja.
Und wenn Sie mal in kurzen Worten skizzieren, was Sie da gemacht haben,
ja,
wie die Fragestellung war.
Ja, mir ging es um Vokabeln des Dialektes, um bestimmte Aussprachephänomene des Dialektes, auch ein paar grammatische Phänomene. In Corona-Zeiten kann man das sehr gut mit Fragebogen machen. Man kann es auch sonst mit Fragebogen prima machen. Ich habe das gemacht. 11 Leute haben den Fragebogen ausgefüllt. Dann habe ich mir die 30 Fragen, 30 mal 11, das ist schon alles, 330 Fragen insgesamt. Dann habe ich mir die angeschaut. Erstmal, wer macht überhaupt mit bei so einer Erhebung? Geholfen hat mir der Bürgerverein Werthofen, der hat das verteilt für mich. Dann waren die Mitmachenden im Alter geboren zwischen 1931 und 1961 und eine Nachzüglerin 1983 geboren. Aber 1961, so, das gilt, glaube ich, hier für den Großraum Bonn allgemein. Wenn man Dialektsprecher sucht, dann kann man bei 1960 aufwärts am besten anfangen. Dann wird die Trefferquote größer. Gut. Dann ist ja immer die Frage, bist du hier geboren? Bist du ureinheimisch? Bist du Bio-Werthofener oder Bio-Bio-Bio-Werthofener? So, oder nicht? 3 waren keine Bio-Werthofener. Ja? Die waren zugezogen in einem Alter, wo man davon ausgehen kann, dass sie schon einen Dialekt mitgebracht haben. Alle aus der Umgebung, zum Beispiel aus Mehlem. Ja, ist ja nicht Gott weiß wie weit weg. Aber diese 3 habe ich dann in eine besondere Gruppe gestellt. Und dann bleiben 8 Bio-Werthofener. Alles habe ich ausgerechnet. Aber auch zwischen diesen Bio-Werthofener, darauf hatte ich auch gehofft, waren die Unterschiede im Dialekt dann doch schön groß sichtbar. Und also wir machen viel Variationslinguistik. Welche Varianten gibt es eigentlich in einem Dialekt?
Das heißt, zu Hochdeutsch, die haben sozusagen von Familie zu Familie unterschiedliche Begriffe.
Ja, das ist die große Frage. Wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Begriffen? Ich habe zum Beispiel gefragt, wie nennen Sie das Schwein? Die allermeisten sagen da Sau oder Sau. Also im Hochdeutschen ist die Sau ja das weibliche Schwein. In Werthofen ist das die, und in großen Teilen des Großraums Bonn, die Gattungsbezeichnung. Die Sau ist auch der Eber. Die Sau ist alles. Wobei das schon anfängt, manche sagen noch wie früher Sau mit O, manche sagen wie im Hochdeutschen Sau. Also sind ja zwei unterschiedliche Laute. Aber dann gab es noch zwei Leute, die brachten andere Wörter ins Spiel. Einer brachte noch et Ferke, Ferke oder Firke, der hat mit I geschrieben, et Firke ins Spiel. Und einer, ein Bio-Werthofener, schrieb die Wutz. Wunderbar.
Aber mit der Sau, das heißt, die Werthofener sind schon vorweg mit der Genderisierung gewesen, ja? Also
wir können jetzt hier wirklich ganz früh anfangen. Ich war ja in Werthofen, weil die dieses Jahr ihr super Jubiläum hätten feiern wollen. Okay. Im Jahre 770, also vor 1250 Jahren, ist das Dorf erstmals in einer Urkunde erwähnt worden. Daraus wollten wir eigentlich was machen, alles Corona zum Opfer gefallen. Aber diese Erhebung haben wir trotzdem gemacht. So, jetzt habe ich den Anschluss verloren. Die Urteil, wie hieß die Sau im Jahre 770? Das ist eine Frage. Okay. Die hieß nicht Wutz, da sind wir ziemlich sicher. Zu Wutz kann ich was sagen. Die könnte Su geheißen haben. Wir wissen, dass das Wort Sau auf ein älteres Wort Su zurückgeht. Das ist hieb- und stichfest. Aus diesem Wort Su hat sich auch Hochdeutsch Sau entwickelt, also das Weibliche. Anderswo hat sich aus der Su die Gattungsbezeichnung Schwein im Rheinland ja weit verbreitet. Und die Leute, die dazumal dort wohnten, die hatten womöglich noch ein anderes Wort für Schwein, nämlich Swin. Das Schwein, den Artikel, das hatten sie noch nicht. Sonst hätte ich gesagt, wat Swin, aber so ähnlich. Das Wort Swin ist aber im Großraum Bonn komplett verschwunden. Man könnte sagen, in die Westeifel abgedrängt. Da heißt das Schwein ja wirklich Schwingen oder Schwingen oder was auch immer. So, Schwingen. Dieses Wort hat man rund um Bonn vermutlich gekannt, aber aufgegeben. Zugunsten von Su oder Sau oder Sau. Das ist das Normalwort geworden. Und nördlich von Köln, also deutlich weiter im Norden, ist ja Ferke das normale Wort. Da sagt kein Mensch mehr Sau zum Schwein, sondern da wird et Ferke geschlach oder geschlach oder so. Ja? Und Ferke ist auch ein uraltes Wort. Im Mittelalter kommt das vor, unter anderem in der Lautform Farch. So ähnlich wurde das ausgesprochen. Das Farch. Und daraus hat sich Ferke entwickelt. Und dieses rheinische Ferke ist nicht gleichzusetzen mit Hochdeutsch Ferkel. Ferkel hat ja noch so ein hübsches L hinten dran, wie Dröppel oder so. Also was Kleines. Während das Ferke ist Gattungsbezeichnung für Schwein. Und diese Bezeichnungen verteilen sich im Rheinland sehr schön, also Ferke oder Wirke, Firke oder so im Norden und dann kommt die Sau. Und irgendwo muss ja auch die Wutz ins Spiel kommen. Die Wutz. Nach allem, was wir wissen, was unsere Kollegen vor 150 Jahren, 130 Jahren aufgezeichnet haben, ist Wutz ursprünglich mal der Lockruf. Man hat ja früher auf dem Bauernhof hat man die Tiere mit verschiedenen Lockrufen gelockt, wenn es Futter gab zum Beispiel. Ich habe gerade auch zu tun mit einer Mundart im Kreis Viersen in Brüggen. Da gab es einen Lockruf für die, für die Hühner, besonders für die Küken heißt es, und dieser Horlokopf hieß Witsche, 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 Witsche und so. Und die Schweine hat man im Rheinland lange mit Wutz, 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 an Wutz, 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 Wutz angelockt. Das war ein, und aus diesem Lockruf ist eine allgemeine Bezeichnung geworden. Und weiter südlich, also sagen wir mal Raum Eifel, Koblenz, ist die Wutz inzwischen die normale Bezeichnung für. Und nach allen Hinweisen, die ich so finde, ist hier in unserem Rheinland die Wutz auch auf dem Vormarsch. Also weg von nur Lockruf hin zur allgemeinen Bezeichnung. Und jetzt komme ich wieder zu Werthofen. Einer meiner 11 Leute nannte das Schwein auch gackfrech Wutz und sagte nicht mehr so.
Ja, wobei das ja in den ins Beschimpfungsrepertoire als Wutz auch noch irgendwo erhalten geblieben ist.
Also genau.
Insofern.
Genau, genau. Da müsste man wieder unterscheiden, ob nicht da, wo das Schwein Sau heißt, die menschliche Sau eine Wutz ist.
Ja, ja, genau. Also ich fasse nochmal zusammen. Sie haben praktisch untersucht, wie sind die Begriffe heutzutage und wie waren sie vor 2250 Jahren.
Ja.
Und haben versucht abzuleiten, warum haben die sich so entwickelt oder warum sind die ersetzt worden, wenn sie sich nicht auseinander entwickelt haben. Und was sind jetzt so die Erkenntnisse, die Generalerkenntnisse?
Naja, muss man schon differenzieren. Zu meinen absoluten Lieblingswörtern im Rheinischen gehört Mus für Maus und Hus für Haus und Is für Eis. Warum? Weil die Wörter vor 1250 Jahren exakt so ausgesprochen wurden. Da hat sich nichts geändert. Obwohl die Wörter täglich im Gebrauch sind, und Wörter, die im Gebrauch sind, können sich immer verändern. Irgendeiner fängt an, sie anders auszusprechen und die anderen sprechen nach. Das ist ja eine Form von Sprachwandel. Aber bei diesen dreien hat sich nichts. Und da kann man wirklich sagen, wenn ein Werthofener oder eine Werthofenerin heute den Mund aufmacht und spricht die aus, so klang das auch vor 1250 Jahren.
Können Sie ganz kurz sagen, woher Sie das wissen, dass man das vor 1250 Jahren...
Das habe ich nicht selbst erforscht. Also vor mir haben schon Hunderte und Tausende von Kollegen erforscht. Und das Wort Hus zum Beispiel, das haben wir ja in ganz vielen Sprachen. Wenn Sie nach Dänemark kommen, dann sehen Sie auf der Landkarte den Ortsnamen Aarhus. Ja, Hus, wieder unser Hus. Wenn Sie an den Niederrhein kommen, da haben Sie einen Ortsnamen wie Schaphüsen. Hüsen. So. Wir haben im Schwäbischen heißt das Wort Haus, Haus. Wir haben das Wort überall. Und im 19. Jahrhundert haben Forscher angefangen, aus diesen Belegen in allen Dialekten und in ganz vielen Sprachen zu rekonstruieren, wie die mal zusammenhingen. Also, und in vielen Fällen kann man sagen, es gab eine ursprüngliche Form, die wirklich identisch war. Und bei Hus wissen wir das todsicher. Und
das heißt, das ist der Urfaust.
Ja, und bei Hus ist, jetzt muss ich aufpassen, zu Mus wissen wir noch mehr. Also das Deutsche, das Englische, das Französische und so und der Dialekt von Wertheim, von Werthofen, das sind ja alles indoeuropäische Sprachen. Die Geschichte ist total kompliziert, ist ganz, ganz dicht, aber man kann vieles zurückverfolgen. Und wenn man dann indoeuropäische Sprachen vergleicht, dann entdeckt man zum Beispiel, dass im Lateinischen auch eine indoeuropäische Sprache die Maus auch Mus heißt. Ja, wie kann das? Haben die das von unseren Vorvätern übernommen? Nein, nein, nein. Nein. Die Menschen, die am Anfang Latein gesprochen haben und deren Vorfahren, die haben das Wort schon so gekannt. Und bei Mus war ein geringes Wandelpotenzial. Ja? Zum Beispiel, es gibt altes gallo-romanisches Wort. Das haben unsere Vorfahren hier im Rheinland übernommen. Das hieß, na, das nehme ich weg, das war kein gutes Beispiel. Nehmen wir ein anderes Wort. Unsere Vorfahren haben von den Römern, als sie sich hier niedergelassen haben, das Wort für einen befestigten Weg übernommen, eine Straße. Die Römer nannten das Via Strata. Strata. Die Germanen haben Via weggelassen, haben Strata übernommen. Und dann haben die am Anfang wirklich die Strata, die lateinische, auch Strata genannt. Und dann haben sie angefangen, dieses Wort zu verändern. Und wenn sie Strata mit Rheinisch Strauß vergleichen, können sie alle diese Änderungsschritte erkennen. So aus dem St am Anfang St haben wir Sch gemacht. Das ist neu. Am Anfang war das so.
Das war speziell Rheinisch auch.
Nee, das ist auch Deutsch, aber ja, ja. So Deutsch. Strata hat noch zwei Silben. Strauß hat nur noch eine. Der erste Schritt war, aus dem A hinten ein Ö zu machen. Dann war das Strate. Strate. Der zweite Schritt war, das auch noch wegzulassen. Dann war es Strauß. Und der Wechsel von A zu O ist ja auch eine Spezialität hier im Rheinland. Alle alten A's, alle alten langen A's, alte, ne, wurden tendenziell zu O. Das ist nicht überall in Deutschland so, aber wir machen das. Und, so, und die, diese Schritte können Sie, wenn Sie ganz alte Formen haben, wie Strata, und können Sie wirklich rekonstruieren. Das haben meine Kollegen jetzt seit sehr langer Zeit gemacht. Und ja, so können wir dann die Geschichte, die Lautgeschichte von Worten eben nachvollziehen. Und manchmal können wir auch die Wortschatzgeschichte von Worten nachvollziehen, eben das Verschwinden des Swin im Raum Bonn. Da muss man an sich täglich drum trauern, dass dieses schöne Wort weg ist. Aber die Bonner, habe ich mir sagen lassen, die haben das Wort Schwein doch für sich wiederentdeckt. Der Witz ist jetzt nicht von mir. Also in Bonn können sie wirklich Ferke, Sau und, ja, können sie auf jeden Fall hören als Normalbezeichnung. Aber wenn dann jemand sagt, ich habe Glück gehabt, dann säte, ich habe Schwein, ja. Das finde ich sehr schön, ja.
Okay, dann haben wir jetzt kurz geklärt oder hatten so einen Exkurs, woher man das denn weiß, also wie kann man das vergleichen, und dann waren wir weiter bei den Erkenntnissen, die Sie gewonnen haben.
Ja. Ja, das eine, was mich interessiert hat, war tatsächlich, wie haben sich Wörter verändert, und das andere ist, welche Varianten haben wir eigentlich heute? Also ich finde, also das ist eine Fragestellung, mit der habe ich mich jetzt hier sehr, sehr lange beschäftigt. Wie groß ist eigentlich die Vielfalt in einem Dialekt? Es gibt den umgekehrten Ansatz, das ist die Variante, wir schlagen uns die Köpfe ein. Da sitzt ein Arbeitskreis zusammen und sagt, wie heißt es denn richtig? Und ich bin wirklich vom anderen Ufer. Ich frage, wie sagen denn die Leute? Was kann ich denn alles hören? Jetzt habe ich in Werthofen nur 11 Leute befragt. Aber das ist auch schon schön. Ich habe auch schon in einem Dorf am Niederrhein über 180 Leute gefragt. Immer dieselben Fragen. Und bei über 180, da kommt am Ende heraus, dass 178 Leute A sagen, so, und zwei sagen anders. Ja, sprechen die jetzt falsch? Aber der Wissenschaftler sagt, ich kann jetzt erstmal diese Varianten aufnehmen. Und dann kann ich mich fragen, wie kann das eigentlich? Wo kommen die zwei anderen her? Aber man darf nicht denken beim Dialekt, bei Sprachen überhaupt, dass es irgendwann mal einen Zustand gab, eine Situation, wo alle identisch gesprochen haben. Die gab es nie. Also sobald ein Dorf aus 3 Bauern und 3 Bauersfamilien besteht, sprechen die Unterschiede. Gibt es Unterschiede? Das ist so. Und ich finde das selbst total interessant. Ja, und dem bin ich dann auch in Werthofen nachgegangen. Ich habe dann auch tatsächlich unter Corona-Bedingungen, also mit allen Vorsichtsmaßnahmen, vor 2 Wochen einen Vortrag während eines Dorfrundgangs gemacht. Maximal 10 Teilnehmer. So. Es waren fast nur Dialektsprecher, es waren Leute, die mitgemacht haben. Und dann habe ich denen meine Ergebnisse zurückgespielt. Und das Schöne war, ich kann dann die Menschen immer noch überraschen, weil diesen Zugang, ich schreibe mal alles genau auf und vergleiche das, das macht ja keiner im Alltag. So. Und dann, als ich
denen... Sie haben ja auch noch ein bisschen Hintergrundwissen.
Ja, ja, klar. Ja, die Sue und der Zween hat nicht jeder im Gepäck. Ja, das ist klar. Und eins der schönsten Ergebnisse war wirklich, wie die Leute heute Zeit und Zeiten aussprechen dort. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat mein leider schon verstorbener Kollege Georg Wenker überall im Rheinland Fragebogen verschickt. Und immer die gleichen Sätze wurden in den Dialekt übertragen. Dann hat er sich das vergleichend angeschaut. Und dann hat er auf dieser Grundlage Karten gezeichnet. Und dann haben wir zum Beispiel eine sehr schöne Zigge-Karte. Zigge. Also Zigge, jeder im Rheinland weiß, was das ist. In Köln heißt die Zeit Zit, Superjeile. Die Zeit heißt Zick, ja? Superjeile, Zick. Und mehrere Zeiten, die gibt es ja auch, das sind dann Zigge. Und dieses K oder G an dieser Stelle, das ist eine typisch kölnisch-rheinische Entwicklung. Und am Anfang, also vor 1250 Jahren, war da noch deutlich ein T oder ein D. Ganz klar. Gut. Und daraus hat sich dann, warum auch immer, das entwickelt. Und dann hat man im Rheinland das als typisch kölsches Element identifiziert. Und man hat unheimlich gern den Kölnern nachgeplappert, weil das ja, war ja immer schon die Metropole. Und dann hat sich diese Aussprache, also Zick und Zigge, ausgebreitet. Und wir haben Karten, die zeigen, wo man so spricht und wo man anders spricht. Und dieses Ziggegebiet oder Zick- und Ziggegebiet, es ist jetzt kein richtiger Kreis rund um Köln, aber es ist ein zusammenhängendes Gebiet mit Köln. Wir nennen das, das ist die Kölner Ausstrahlung. Die hat die Sprache in diesem Moment verändert. So, in Bonn heißt ja heute Hück oder Leute Lück, Lück. Vielleicht auch schon Lück, aber mit diesem K, K, K aus Köln. Kölsch ist Hück und Lück. In Werthofen ist es anders. Werthofen liegt im Vergleich zu Köln, zu Bonn weiter von Köln weg. Und diese Phänomene haben sich früher mal von Ort zu Ort ausgebreitet. Nicht wild, nicht spontan, sondern durch die Kommunikation zwischen den Orten immer weiter ausgebreitet. Und Zigge, könnte man Zick und Zigge, ist seinerzeit nicht bis Werthofen gekommen, sondern irgendwo zwischen Bonn und Werthofen hängen geblieben. Und als dann mein Kollege Georg Wenker seinen Fragebogen gemacht hat, da hat der Lehrer von Werthofen dazumal kein K geschrieben, sondern Zidde. Hätte er schreiben müssen, das war ein Halunke, der hat überall ein N angefügt. In dem Fragebogen steht Zidden, aber das ist ein falsches N. Der hat dann das Hochdeutsch irgendwie abgekupfert. Zidde, Zidde war Werthofen. Zidd und Zidde. Vor 130 Jahren. Jetzt habe ich das wieder abgefragt, 11 Werthofener. 3 mit Mobilitätshintergrund, also aus Mehlem oder so, die habe ich erstmal rausgelassen. Dann habe ich die anderen 8 genommen. Und dann hatte ich ein wunderschönes Ergebnis. 5 sagen so und 3 sagen anders. Also ich muss jetzt mal eben gucken, welche, nicht, dass ich Quatsch rede, welche 5, okay. Die 3 haben die alte Version gebracht, Zit und Zidde. 5 haben die neue oder Bönsche oder kölsche Version gebracht, Zick und Zigge. Man muss sagen eigentlich, die haben die kölsche Version gebracht, das kann man an dem I erkennen. Die alte Version, die alte bönsche Version war nicht Zick und Zigge, sondern Zick und Zigge. Also das war kein I, sondern ein Laut, der zum E tendiert, aber es ist nicht Zeck und Zegge, es war keine Zecke, aber Zick und Zigge und nicht Zick und Zigge. Heute tendieren die aber alle irgendwie unter kölschem Vorzeichen Richtung Zick und Zigge, glaube ich.
Und so viel Kölner Karnevalszüge,
ja, gehört. Ganz genau. Das ist nämlich der, das muss man, früher ging der Kontakt von Ort zu Ort und man passte sich dem Nachbarort an. Und jetzt geht er direkt über die Medien, direkt nach Köln. Man hört dann die Black First singen und spricht auf die Dauer Black Fösisch oder Kölsch. Ja, gut, also nach Werthofen zurück. 3 Zit, 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 Zitte, 5 Zig, Zigge. Aber man kann jetzt nicht sagen, die jüngeren Leute haben die junge Form und die Alten haben die Alte. Nee, 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 das ging wild durcheinander. Also, da werde ich nicht dahinter kommen. Warum?
Das heißt, bei so einer Erhebung notieren Sie auch dann die biografischen Daten. Also Sie wissen, derjenige ist 83, der andere ist 65,
ja,
oder so.
Das ist das ganz so wichtig.
Okay.
Der Unterschied zwischen Männern und Frauen, Männerblatt und Frauenblatt, ist, glaube ich, gar nicht wichtig. Und das andere Kriterium, aber was ganz ausschlaggebend ist, kommt er jetzt von hier oder ist er zugezogen? Ne? Und in Werthofen war es sehr schön, sowas passiert immer wieder, war dann auch ein Ehepaar dabei, die beide Platt sprachen, aber die Frau war nicht von hier. Und dann gibt es auch wieder sehr schöne Unterschiede, ja, die den Menschen manchmal auch gar nicht bewusst sind. Das muss man, das, soll ich mal eine Geschichte, ich habe vorgestern noch ein Interview am Telefon geführt mit einem Ehepaar aus einem Dorf am Niederrhein. Wie heißt, und die Frau war am Telefon, das Telefon war auf laut gestellt und der Mann war im Hintergrund. Das war mein Glück, sonst hätte ich nur die Frau gehört. Dann fragte ich, wie heißt denn im Dialekt alt? Die Frau, wie aus der Pistole geschossen, Art. Die sprechen da das L nicht aus, die sagen Art. Und dann hörte ich im Hintergrund den Mann, Ort. Halt, sagte ich, was hat Ihr Mann gesagt? Sagt die Frau, der hat Ort gesagt, aber das ist verkehrt. Und dann mache ich weiter. Wie heißt denn kalt auf Blatt? Kart. Kot. Dann ging so weiter. Dann hat die Frau, die sind schon lange verheiratet, aber das war der Frau nicht klar, dass der Mann da so anders sprach an dieser Stelle. Und sie hat dann gesagt, nein, das gibt es gar nicht. Die kommen aus demselben Dorf. Die sagt, so wie der spricht, das gibt es gar nicht. Und dann habe ich in den Tagen danach noch andere aus dem Dorf gefragt und die haben den Mann bestätigt. Also ich will sagen, der Forscher macht die Leute manchmal auf Varianten aufmerksam, die ihnen selbst entgehen.
Ja? Das ist ja auch wahrnehmungspsychologisch nicht uninteressant. Also, ja, dass man bestimmte Sachen unbewusst macht.
Absolut.
Und das auch nicht immer reflektiert.
Ja, ja, ganz genau. Ganz genau. In der Forschung spricht man auch von Merkmalen, die salient sind. Salient bedeutet im Bewusstsein, darüber wissen die Leute Bescheid. Aber nicht alles ist salient. Ja. Und manches geht denen, da können die sich 50 Jahre unterhalten und geht den Menschen wirklich durch. Ja. Ja? Oder wenn ich gefragt hätte, jemanden in Werthofen, wer sagt dir alles? Wutz, wer sagt Sau, wer sagt Ferke? Ja, hätte wahrscheinlich keiner oder die wenigsten, weil darauf achtet man normalerweise nicht, wenn man zum Metzger geht. Haben Sie jetzt ein Stück vom Ferke oder
also
von der Sau?
Im Zweifel kennen die ja alle Begriffe.
Nee.
Also
nee.
Ich meine im Sinne von kennen.
Nee, auch nicht. Nee? Nein, das habe ich wirklich in meiner Arbeit ganz oft erlebt, dass jemand sagt, das habe ich nie im Leben gehört und ich war bei seinem Nachbarn und der hat mir das gerade gesagt, ganz klar. Also ich habe ja viele Menschen befragt, in dieser Funktion sind die ja nicht meine Patienten, sondern meine Gewährsleute oder Informantinnen. Und die meisten haben die besten Absichten, also die wollen dem Forscher wirklich helfen. Das ist ganz toll an diesem Beruf. Aber sie können nicht alles glauben, was die Leute sagen. Sie können nicht alles glauben. Also so wie, wenn ich dann sage, ich war gerade aber beim Nachbarn, der hat dann gesagt, glaube ich nicht, sagen die Leute.
Ja, also sagen wir so, klar, das kann ich mir vorstellen, dass es bestimmte Begriffswolken, sag ich mal, gibt, wo jemand sagt, das habe ich noch nicht gehört. Aber jetzt, was unser Schwein angeht, also kann ich jetzt nur sagen, ich habe diese Begriffe alle schon mal gehört, ja, könnte aber jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt in einem normalen Gespräch bin, welches ich anwende.
Ja, ganz genau. So ist das auch in vielen Fällen. Genau. Gut. Unser Gehirn hat nicht die Zeit, während wir sprechen, alles noch zu scannen und Metadaten zu sammeln. Also das schafft unser Gehirn nicht. Aber was wir doch haben im Kopf, wir verbinden bestimmte Personen, die wir kennen, mit bestimmten Worten. Manchmal. Dann wissen wir, dieses Wort, das benutzt der immer. Das höre ich sonst gar nicht. So, mich hat mal jemand angesprochen nach einem Vortrag, hat gesagt, er hätte lange niemanden mehr gehört, der das Wort dazu mal verwendet. So, das war ihm aufgefallen. Ich verwende das gerne, so anno dazu mal, aber auch dazu mal. Und ihm war klar, das höre ich nicht. Und dann hat das bei mir, und es kann gut sein, dass der bei diesem Wort jetzt immer mich damit verbindet. Und ich weiß genau, wer das zu mir gesagt hat. Wenn ich an dazu mal denke, verbinde ich immer diesen Gast aus dem Publikum, der mich angesprochen hat. Also so verknüpfen wir durchaus Wörter. Viele Leute, die ich befrage, die sind selbst im Rentenalter, die sagen dann, das hat immer meine Oma gesagt. So, die wissen noch genau, manchmal stimmt das gar nicht, manchmal trickst einen auch das Gehirn aus. Aber ich überprüfe mich da selbst auch. Oft stimmt es eben doch, stimmt diese Zuordnung Person und Wort. Ja.
Und was haben Sie jetzt da mitgenommen aus Ihrer Untersuchung? Ist das jetzt ein Kapitel sozusagen in der Gesamtbibliothek Ihrer wissenschaftlichen Forschung, oder haben Sie was extrahiert, wo Sie sagen, Mensch, das wusste ich noch gar nicht?
Na, wenn es um Einzelheiten geht, dann nehme ich immer was Neues mit. Also, dass so krasse Formen wie Zick und Zigge völlig problemlos neben Zit und Zidde existieren können, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, wenn da so ein Wandel in Gang kommt, dann geht das auch schnell und man einigt sich dann auch. Und das ist nicht. Also das auch, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, bei diesen, ich sag mal, krassen Formen. So, ich habe nach Löwenzahn gefragt. Und dann kamen da 4, 5 verschiedene Wörter. Das bei 11 Leuten. Ist auch nicht unbedingt damit zu rechnen. Ja?
Welche Wörter sind da?
Ja, das sind zum Teil Varianten des berühmten rheinischen Ketteblöck. Wa? Kette Strunk, Kette Strünk, noch was mit Kette. Und der letzte sagte dann Pusteblom.
Also Kette, weil man die sozusagen, ja, als klar, Kind dann immer, genau, zu der Kette, genau, gebunden hat.
Ja, ja, ist Kette Struch oder Kette Strunk und so ist im Rheinland weit verbreitet. Ja. Ganz seltsames Wort an sich. Ja. So. Aber hat sich mittelräumig gut durchgesetzt, aber wieder mit Varianten. Kette Plöck, Kette Strunk, Kette Strünk, immer wieder ein bisschen was anderes.
Aber das ist ja so ein Name, der beschreibt jetzt nicht das Äußere, sondern die Verarbeitung.
Ja, ganz gerade. Genau. Es ist, genau. Das ist ja schon irre. Ja, also alles in der Sprache ist ja alles möglich. Und für welche Option sich dann eine Truppe gerade mal entscheidet, kann die Forschung nicht vorhersagen.
Da ist der Name eigentlich so eine Gebrauchsanleitung, wenn man so will.
Ja, ja, ja. Ja, mir fällt gerade auch ein Wort ein. Früher gab es in Häusern, in großen Häusern, statt Aufzügen Geräte, die hießen Paternoster.
Ja, genau,
ich habe mich gerade gefragt, ob das auch eine Gebrauchsanweisung ist.
Ja, aber absolut. Ja. Absolut. Ich glaube aber eher, weil man ja im katholischen Gebiet mit dem Rosenkranz das Vater immer unser immer im Kreis,
ja, ganz genau, ja ganz genau, 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 das ist es. Aber auf so eine Idee muss man erstmal kommen,
ja,
nicht,
ja,
wahr?
Ja. Im WDR, ja, im Funkhaus,
genau,
noch, oder weiß ich gar nicht,
ja, es gibt so, aber dürfen nur noch Mitarbeitende benutzen, also keine Gäste dürfen, ja, da rein, ja,
zu gefährlich,
ja, Dabei ist das natürlich toll.
Ja, genau. Ja, gibt's nicht mehr viele. Ja, so Buttermilchs Bunnezup.
Ja.
Ist ja auch so ein Wort, was im Prinzip das ganze Rezept enthält.
Ja, wenn man so genau.
Okay, was haben Sie da sonst noch zu berichten?
Ja, ich habe auch gefragt nach der Bezeichnung für eine Woche. Für eine Woche. Und die Ergebnisse entsprachen dann exakt den Erwartungen. Eine alte Bezeichnung für Woche ist Wauch. Ein Loch war früher mal ein Lauch. Aber das ist alles im Rückgang zugunsten einer Form, die mehr zum Hochdeutschen passt oder zum Kölschen passt. Also ein Woch oder ein Loch oder so. Und von den 11 Leuten haben dann 2 Wauch noch gesagt und 9 Woch. Und das bildet genau die Situation im Wandlungsprozess ab, die zu erwarten war. Ja, es kann aber sein, wenn in 20 Jahren noch mal einer nach Werthofen geht, dass dann immer noch 2 Leute Wauch sagen und die anderen Woch. Es ist jetzt nicht zwingend, dass dieser Prozess auch zum Ende kommt. Aber bei einem anderen Wort, sogar bei einem Zentralwort in Werthofen, ist dieser Prozess tatsächlich jetzt zum Ende gekommen. Wir wissen, in den Fragebogen des 19. Jahrhunderts hieß Werthofen noch Beußen. Also Werthofen hieß ja bis 1934 Bissenheim. Dann wurde ja der Ortsname aus naheliegenden Gründen ersetzt durch Werthofen. Also, und im Dialekt nannten die Leute ihr Bissenheim dazu mal Beußen. Und dieser Diphthong, dieser Zwielaut, Öi, das ist ja der zu Wauch oder Lauch passt. Ja? Also der hat sich ja aus einem I, Bissenheim, das I ist tatsächlich der alte Laut, entwickelt. Und jetzt diese 11 Leute, die ich jetzt befragt habe, wie nennen sie auf Blatt ihren Ort? Bössum. Also der Rückgang dieser sehr ländlich, sehr bäuerlich wirkenden Zwielaute, Wauch, Lauch, Gauche und so weiter. Gauche ist Kochen. Der Rückgang setzt sich immer weiter fort und bei dem Ortsnamen ist er wohl abgeschlossen. Mhm. Kein Mensch sagt mehr Beußum. Und wenn heute einer Beußum sagen würde, dann denken die Leute, der hat gerade ein Sixpack erledigt oder so. Ja.
Ja. Gibt es da sonst noch was zu berichten oder haben wir
es? Ja, boah, es gibt 1000 Einzelheiten, ja. Aber ja.
Ja. Jetzt haben Sie ja berichtet, dass Sie das quasi in der Einzelvernehmung per Fragebogen abgefragt haben und dann anschließend haben Sie das präsentiert. Mhm. Dann gab es ja wahrscheinlich nochmal kollektive Reaktionen. Also kam da mal sowas auf, dass der eine sagte, nee, das ist aber hundertprozentig so oder das muss so sein oder dass da eine Diskussion entstanden ist?
Nein, die Zuhörenden, die mit denen ich den Dorfrundgang gemacht habe, die waren überhaupt nicht auf Krawall gebürstet. Also das, was ich an Neuigkeiten für sie mitgebracht habe, das haben sie akzeptiert. Es leuchtete ihnen ein, so kann man sagen. Mhm. Es leuchtete ihnen ein. Ja.
Also alles, man kam friedlich zusammen und ging friedlich auseinander.
Genau, man hat jetzt auch nicht die Notwendigkeit erkannt, eine Akademie für Beußumer Blatt zu errichten, um endlich mal die Zweifelsfälle zu klären oder so die Varianten auszurotten. Also, diese Rolle spielt der Dialekt ja auch nicht in der heutigen Zeit.
Also war niemand, der gesagt hat, wir brauchen ein Regelwerk.
Na gut, jetzt nach meinem Eindruck war auch kein Mundartpapst dabei. Nach meinem Eindruck gibt es auch keinen Mundartpapst in Werthofen. Also in anderen Orten gibt es ja die. Und wenn der Papst dann wieder eine Enzyklika herausgibt, dann reagieren ja auch die anderen und dann kommt wieder Schwung in die Bude. Ja? Und das ist da nicht. Ich habe ja gesagt, man war auch nicht bereit, sich mit Berkum wegen dem Platt anzulegen. Ja. Die sprechen gar nicht so viel anders als wir. Oder Oedingen oder wie die ganzen kleinen Dörfchen da heißen.
Aber diese Befunde, die Sie jetzt da angetroffen haben, beziehungsweise die, was Sie da rausgezogen haben, das lässt sich auch durchaus auf den Rest des Umfeldes des Rheinlands übertragen.
Ja. Ja, der Punkt, was sich übertragen lässt, ist die Altersgruppe, die noch Dialekt spricht. Die Situationen im Alltag, in denen man überhaupt noch Dialekt sprechen kann. Viele Dialektsprecher treffen an diesem oder jenem Tag überhaupt niemand, mit dem sie Platt sprechen könnten oder so. Das ist das andere. Und dass der Dialekt immer noch ein funktionierendes Sprachsystem ist, das bestimmte Dinge bewahrt, wie im finstersten Mittelalter, und bestimmte Dinge verändert, weil es immer noch Teil des realen Lebens ist. So ein schönes Beispiel sind die Bezeichnungen für das Flugzeug. Die Dialektsprecher im Rheinland haben zwei große Bezeichnungsgruppen. Die ältere Gruppe ist Flieger oder so. Die jüngere Gruppe ist Flugzeug oder so. Und tatsächlich gibt es beides nebeneinander. Wobei ein Flugzeug, wenn die Leute heute auf Platt ein Flugzeug Flieger nennen, dann ist die Geschichte ja so, dass seinerzeit, ich weiß nicht, vor 80 Jahren oder so, die Dialektsprecher das Wort vom Hochdeutschen sich geholt haben. Das hieß ja der Flieger dazumal. Und aus der Flieger wurde der Flieger oder so. Und dann kam im Hochdeutschen aber ein neues Wort aus, Flugzeug. Und jetzt musste man sich entscheiden, gehen wir mit? Und manche sagen, wir bleiben bei diesem mittelalterlichen Wort Flieger oder so. Und andere sagen Flugzeug. Kann es auch sein, wenn der Dialekt noch 30 Jahre weitergesprochen wird, dass sich das schon wieder ändert. Also ist alles drin.
Dann heißt es Airbus.
Ja, genau. Der Güter-Airbus.
Ja. Ja, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und dann bis demnächst. Danke.
Ja, bis die Tage. Danke.
Das war unser Besuch in der Sprachabteilung des Landschaftsverbandes Rheinland. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Spaß gehabt. Ich sag madet jod, schwenkt de hod und vielleicht bis demnächst.
Das war So geht Rheinisch, der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.